Ich werde erstmal ein wenig vom Anfang lesen, eine Szene, die zeigt, dass mein Kommissar, der aus Köln gekommen ist, eigentlich ein Mordermittler war, jetzt bei der Sittenpolizei arbeiten muss und da nicht so gerne arbeitet. Also seine Umgebung, die ihn ganz am Anfang der Geschichte so hat und die ihn auch dazu treibt, eigentlich, er möchte wieder zurück in die Mordkommission. Das ist also eine ganz wichtige Triebfeder für ihn während der ganzen Geschichte. Der Mann erinnerte ein wenig an Wilhelm II. Der markante Schnurrbart, der stechende Blick. Wie auf dem Porträt, das zu Kaisers Zeiten in der Stube eines jeden guten Deutschen hing und in manch einer immer noch nicht abgehängt war, obwohl der Kaiser vor über 10 Jahren abgedankt hatte und seitdem in Holland Tulpen züchtete. Der gleiche Schnurrbart, die gleichen Blitzeaugen. Doch da endeten auch die Gemeinsamkeiten. Dieser Kaiser trug keine Pickelhaube. Die hing zusammen mit Säbel und Uniform über dem Bettpfosten. Dieser Mann trug nichts außer dem nach oben gezwirbelten Schnurrbart und einer imposanten Erektion. Vor ihm kniete eine nicht minder nackte Frau, gesegnet mit üppigen Rundungen, die dem kaiserlichen Zepter offensichtlich den gebotenen Respekt entgegenzubringen gedachte. Rat blätterte lustlos in den Fotos, deren eigentlicher Zweck es war, Lust zu erregen. Weitere Aufnahmen zeigten den kaiserlichen Doppelgänger und seine Gespielin bereits in Aktion. Ganz gleich, wie sich ihre Körper verknoteten, der markante Schnurrbart war immer im Bild. Schweinkram! Rat blickte sich um. Ein Schupo hatte ihm über die Schulter geschaut. Also ein Schweinkram, fuhr der blaue Kopf schüttelnd fort. Das ist Majestätsbeleidigung. Dafür hat es früher Zuchthaus gegeben. Naja, aber so beleidigt sieht unser Kaiser doch gar nicht aus, meinte Rat. Er klappte die Mappe mit den Fotos zu und schob sie zurück auf den wackeligen Schreibtisch. Böser Blick unter dem Tschakko. Der Mann in der blauen Uniform drehte wortlos ab und ging zu seinen Kollegen hinüber. 8 Uniformierte standen im Raum und unterhielten sich halblaut. Die meisten wärmten ihre Hände an einer Kaffeetasse. Rat schaute zu ihnen hinüber. Er wusste, dass die Schupos im 220. Revier gerade andere Sorgen hatten, als einem Kriminalbeamten vom Alex freundlichst Unterstützung zu gewähren. In 3 Tagen wurde es ernst. Mittwoch war der 1. Mai und Polizeipräsident Zörgiebel hatte alle Mai-Demonstrationen in Berlin untersagt. Die Kommunisten aber wollten trotz des Verbots marschieren. Die Polizei war nervös. Gerüchte über einen geplanten Putsch machten die Runde. Die Bolschewisten wollten Revolution spielen, Sowjetdeutschland mit 10 Jahren Verspätung doch noch errichten. Und im 220. Revier war die Polizei nervöser als in den meisten anderen Berliner Bezirken. Neukölln war ein Arbeiterviertel. Noch roter war höchstens der Wedding. Die Schupos tuschelten. Ab und an warf ein Blauer dem Kriminalkommissar einen verstohlenen Blick zu. Rat klopfte eine Overstolz aus der Schachtel und zündete sie an. Dass er hier ungefähr so willkommen war wie die Heilsarmee in einem Nachtclub, das brauchte ihm niemand zu sagen. Das war offensichtlich. Seinen ersten Monat in der Inspektion E hatte er nun fast hinter sich. Die Zeit war ihm vorgekommen wie eine Strafe und vielleicht war es das ja auch. Obwohl sie ihn nicht degradiert hatten, nur versetzt. Er hatte Köln verlassen müssen und auch die Mordkommission, aber er war immer noch Kriminalkommissar und er hatte nicht vor, ewig bei der Sittenpolizei rumzuhängen. Er verstand nicht, wie der Onkel das aushielt, aber dem Kollegen schien die Arbeit für die E sogar Spaß zu machen. Oberkommissar Bruno Wolter, wegen seiner gemütlichen Art von den meisten Kollegen Onkel genannt, leitete ihre Ermittlungsgruppe und auch die heutige Razzia. Draußen im Hof des Polizeireviers stand der Mannschaftswagen. Wolter besprach dort mit den beiden Damen von der weiblichen Kriminalpolizei und dem Bereitschaftsführer die Einzelheiten der geplanten Aktion. Das Telefon auf dem Schreibtisch klingelte. Rat drückte die Zigarette aus und griff nach dem schwarz glänzenden Hörer. Der Mannschaftswagen hielt direkt vor einer großen Mietskaserne in der Hermannstraße. Misstrauisch schauten die Passanten zu, wie die Jungen in Uniformierten von der Pritsche sprangen. Die Polizei war in diesem Teil der Stadt nicht gern gesehen. Im Halbdunkel des Torbogens, der zu den Hinterhöfen führte, wartete Jänicke, die Hände in die Manteltaschen gegraben, den Kragen hochgeschlagen und die Hutkrempe in die Stirn gezogen. Rat musste ein Lachen unterdrücken. Jänicke gab sich die größte Mühe, wie ein abgebrühter Großstadtbulle auszusehen, doch die ewig roten Wangen verrieten den Jungen vom Lande. »Da müssen jetzt ungefähr ein Dutzend Leute drin sein«, sagte der Frischling und versuchte mit Rat und Wolter Schritt zu halten. »Ich habe einen Hindenburg gesehen, einen Bismarck, einen Moltke, Wilhelm I und Wilhelm II und sogar einen alten Fritz.« »Na, ich hoffe auch ein paar Mädels«, sagte der Onkel und steuerte den zweiten Hof an. Die beiden Damen lächelten säuerlich. Auf dem Hof spielten fünf Jungen mit einer Blechdose Fußball. Als sie das Polizeiaufgebot sahen, blieben sie stehen und ließen die Dose eine letzte scheppernde Pirouette drehen. Wolter legte den Zeigefinger an die Lippen. Der Älteste, er mochte vielleicht 11 Jahre zählen, nickte stumm. Oben wurde ein Fenster zugeschlagen. Fotoatelier Johann König, 4. Etage, verkündete ein Messingschild am Treppenaufgang. Der Onkel hatte einen seiner zahlreichen Informanten bemühen müssen, um König auf die Spur zu kommen. Denn der Fotograf war ein unbeschriebenes Blatt, polizeilich gesehen. Er fertigte preiswerte Passfotos für die wenig zahlungskräftige Neuköllner Kundschaft an, ab und an auch die obligatorischen Familienfotos. Säuglinge auf Eisbärenfell, Kinder mit Schultüten, Hochzeitspaare und was die Kundschaft sonst so wünschte. Als Schmutzfink war er noch nicht in Erscheinung getreten, keine Vorstrafen. Aber einen Eintrag gab es doch, einen politischen. Man musste nicht straffällig werden, um der Polizei aufzufallen. 1919 hatte die politische Polizei Johann König als Anarchisten registriert und ihm eine eigene, wenn auch nur spärlich beschriftete Karteikarte gewidmet. Nach den Revolutionszeiten war der Fotograf politisch nicht mehr aufgefallen. Er hatte sich wieder ins Private zurückgezogen, wie so viele. Aber jetzt hatte ihn seine offensichtliche Abneigung gegen Preußens Glanz und Gloria doch noch in Schwierigkeiten mit dem Gesetz gebracht. Kein Wunder, dachte Rath. Mit so einem Nachnamen gegen die Monarchie zu sein, das kann einfach nicht gut gehen. Einem jungen Bereitschaftspolizisten schienen ähnliche Gedanken durch den Kopf zu gehen. »Der Kaiser bumst beim König«, witzelte er und schaute nervös grinsend in die Runde. Niemand lachte. Wolter postierte den Witzbold vor den Eingang zum Hinterhaus. Mit dem Rest der Truppe stiegen sie so leise wie möglich das schummrige Treppenhaus empor, in das nur wenig Tageslicht fiel. Irgendwo im Haus dudelte ein Radio Schlagermusik. Ganz oben vor der letzten Tür blieben sie stehen. Johann König, Fotograf, stand dort angeschlagen. Diesmal allerdings nicht in Messing graviert, sondern auf ein vergilbtes Pappschild gedruckt, das sich bereits wälzte. Nur das Radio war noch zu hören und von der Straße her ein weit entferntes Auto hupen. Ein kräftiger Tritt hätte gereicht, um die klapprige Tür in den Raum fliegen zu lassen, doch Wolter schob den Bereitschaftsführer beiseite. Rath sah, wie der Onkel einen Dietrich aus der Manteltasche zog und sich am Schloss zu schaffen machte. Er brauchte keine 5 Sekunden, um es zu öffnen. Bevor er die Tür aufstieß, zog Wolter seine Dienstwaffe. Die anderen taten es ihm gleich. Nur Rath ließ seine Mauser stecken. Nach dem Zwischenfall in Köln hatte er sich geschworen, keine Waffe mehr anzurühren, wenn es irgendwie zu vermeiden war. Er ließ den bewaffneten Kollegen den Vortritt und blieb draußen an der Tür stehen. Von dort beobachtete er die absurde Szene, die sich im Atelier abspielte, kaum hatten die Polizisten den großen Raum betreten. Auf einem grünen Kanapee mühte sich gerade ein muskulöser Hindenburg auf einer nackten ab, die entfernt an Mata Hari erinnerte. Daneben stand ein einfacher uniformierter Lanzer mit Pickelhaube. Ob er sich als Nächster mit Mata Hari vergnügen durfte oder seinem Generalfeldmarschall noch sexuell zu Diensten sein musste, war nicht ersichtlich. Die übrigen Darsteller betrachteten die mit mehreren Scheinwerfern ausgeleuchtete Szene und unterhielten sich angeregt. Ein Mann mit Ziegenbart hockte hinter einem Fotoapparat und gab dem Generalfeldmarschall Befehle. Dreh so fies hinter noch ein bisschen mehr zu mir. Noch etwas. Ja, so geht's. Stillhalten. Und jawohl. Und wieder hatte er eine Aufnahme im Kasten. Wunderbar. Alles Beweismaterial. Niemand in der illustren Runde hatte bemerkt, dass gut ein Dutzend Polizisten mit gezogenen Pistolen das Atelier betreten hatten. Die jungen Bereitschaftspolizisten verrenkten sich die Hälse, um genug sehen zu können, und schoben weiter in den Raum. Es schepperte, als ein Scheinwerfer in dem Gedränge zu Boden ging.